herzlich willkommen zu unserer marianischen Spiritualitätssendung heute am Gedenktag des unbefleckten Herzens Mariens. Am Mikrofon von Radio Horeb ist Alexander Fröhlich. Einen ganz besonderen Gruß auch an die Hörer von Radio Maria, die uns zugeschaltet sind. Liebe Hörer, Herz ist Trumpf. Ohne Herz läuft nichts. Kein Kartenspiel, kein menschlicher Körper, keine Liebe. Herz ist Trumpf. Der christliche Glaube hat was mit Liebe zu tun. Jeder, der das Neue Testament gelesen hat, weiß spätestens, dass das Zeitalter der Liebe und damit das Zeitalter des Herzens angebrochen ist. Auch wenn es mit der Umsetzung noch hakt. Aber auf jeden Fall, Herz ist Trumpf. Ob Gott Karten spielt? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat auf Herz gesetzt, das ist sicher. Das ist es nur folgerichtig, dass die Kirche diesem Herzen, Symbol für Güte und Liebe, so zumindest ein weltliches Lexikon, unter anderem zum Thema Herz, also diesem Herzen voll Güte und Liebe, einen besonderen Tag widmet. Welches Herz könnte dafür am besten herhalten? Na klar, das Herz Gottes. Damit ist das Hochfest des Herzens Jesu in der Tasche und der Trumpf auf unserer Seite. Doch Moment mal, die Sache ist ja eigentlich nicht fertig. Ein Tag später, also heute, steht auf dem Kalender Gedenktag des unbefleckten Herzens Mariens. Sowas. Noch ein Trumpf aus der Herzfamilie? In der unseren heutigen harten Zeit kann man jeden Trumpf gut gebrauchen. Aber wie dieser gebrauchen, das ist die Erklärung nicht so einfach wie beim Herzen Jesu, dem Herzen Gottes. Es stellen sich doch da noch ein paar zusätzliche Fragen. Ein Marienexperte muss her und der müsste etwas mehr darüber wissen und es wäre vielleicht gut, dem nachzugehen. Denn was nützt mir ein Trumpf, den ich nicht gebrauchen kann? Wir sind also auf die Suche und haben Pater Luis Condor gefunden. Pater Condor ist Priester, seit 51 Jahren Pilgerseelsorger an einem der größten Marienwallfahrtsorte der Welt und zudem an einem Wallfahrtsort, der etwas mit dem Herz Mariens sehr eng zu tun hat, Fatima. Pater Condor hat sich mit diesem Thema der Herzmarienverehrung auch zudem sehr eingehend beschäftigt, denn er ist auch Postulator der Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francesco, das heißt derjenige, der in Rom offiziell die Heiligsprechung dieser beiden beantragt. Er kennt sich also mit den Erscheinungen der Botschaft von Fatima und dadurch auch mit dem Herz Mariens aus. Pater Condor, steiler Missionar aus Ungarn, begrüßen wir nun in unserer Sendung. Guten Tag nach Fatima, Pater Condor.
Ja, grüß Gott.
Pater Condor, wie sind Sie denn von Ungarn über Deutschland schlussendlich nach Fatima gekommen? Wollten Sie immer schon nach Fatima?
Das kann ich nicht bejahen. Ich habe Fatima schon längst gekannt, aber ich flüchtete aus Ungarn 1949, um Priester zu werden und wurde 1954 in Deutschland bei den Steiler Missionaren zum Priester geweiht und anschließend meine Oberen haben mich direkt nach Fatima geschickt, wo wir ein Priesterseminar eröffnet haben. Bis 1960 war ich Präfekt im Priesterseminar und von diesem Jahr her arbeite ich mit dem Bischof von Fatima immer zusammen, jetzt sogar mit dem vierten Bischof.
Pater Condor, Postulator zu sein für eine Heiligsprechung ist schon was Besonderes und das noch dazu von den Seherkindern Jacinta und Francesco, von diesem großen Marienerscheinungsort Fatima, das ist sicherlich auch noch etwas Besonderes als ein nur normaler Postulator. Wie wird man denn Postulator, das heißt offizieller beantragender Priester für die Heiligsprechung von zwei von den Seherkindern von Fatima?
Ja, das ist sicher der Wille des damaligen Bischofs gewesen. Johannes Pereira Venantio war der Vorgänger von mir. Er ist dann Bischof geworden und er musste diese Arbeit jemandem überlassen. Ich habe damals mit ihm schon zusammengearbeitet und hatte mich gebeten, das heißt meine Oberen, die zugestimmt haben, dieses Amt zu übernehmen.
Heute gedenkt die Kirche des unbefleckten Herzens Maria. Herz Maria, die Marienverehrung, die Herzmarienverehrung, ein Thema, das vielleicht nicht für jeden so einfach zu verstehen ist. und für denjenigen, der es versteht, der sicherlich unerschöpflich ist. Erklären Sie uns, Pater Condor, das heutige Fest, dessen Bedeutung für die Kirche und auch ganz besonders dessen Bedeutung für unser Leben. Ich übergebe Ihnen damit das Mikrofon.
Fatima, sicher, heutigen Tage lebt sein Hochfest, denn der große Mariologe Dr. Joachim Maria Alonso hat fast vor 20 Jahren seines Lebens der theologischen Reflexion der Botschaft von Fatima gewidmet und er kam zur Schlussfolgerung, was mir auch gut begründet ist, dass das Thema des unbefleckten Herzens Mariens die Seele, der Mittelpunkt, der Geist und die Triebkraft der ganzen Botschaft von Fatima ist. Darin liegt im Vergleich mit den anderen Marienerscheinungen eine große Neuigkeit, denn hier offenbart sich Maria als das unbefleckte Herz. Von hier kommt die große geistliche Kraft, die Fatima in die ganze Welt ausstrahlt. Darin liegt die spezifische Eigenart dieser Erscheinungen und das verkündet hier in Fatima die 4,5 Meter große und 15 Tonnen schwere aus weißem Marmor angefertigte Herz-Marie-Statue über dem Eingang in die Basilika, die bereits am 13. Mai 1948 hier eingeweiht wurde. Wir müssen aber hier sofort bemerken, dass Fatima nicht der Beginn in der Marienverehrung ist, wo sie mit ihrem Herzen, mit ihrem unbefleckten Herzen betrachtet wird. Diese Verehrung des Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Mariens hatten ihren Anfang bereits im Mittelalter. Die mittelalterlichen Schulen der Benediktiner, Franziskaner und Dominikaner haben uns Texte von großem aszetischen und mystischen Wert hinterlassen, die von Mariens unbefecktem Herzen sprechen. In der Renaissance hat Franz von Sales das Herz der heiligsten Jungfrau zum Begegnungsort der Gläubigen und des Heiligen Geistes gemacht. Die haupttreibende Kraft der Theologie und der Verehrung des unbefecten Herzens Mariens war aber der heilige Johannes von Oeth, dessen Statue ebenfalls sich seit 1961 in der Basilika von Fatima befindet. Er bringt das unbefleckte Herz Mariens in innige Beziehung mit dem heiligsten Herzen Jesu und gründete die ersten religiösen Gemeinschaften von den heiligsten Herzen. Ihm haben wir die ersten liturgischen Feste mit Stundengebet und Messe zu Ehren des unbefleckten Herzens Mariens zu verdanken. Er hat auch die Weihe an das Herz Mariens gefördert. Er hat es verstanden, den Symbolismus des Herzens in dem Geheimnis der heiligsten Jungfrau Maria zu benutzen. Im Herzenssymbol sah er die Quelle und den Ursprung der ganzen Größe und aller Vorrechte, die die heiligste Jungfrau hat, alle hervorragende Eigenschaften, die sie über alle Geschöpfe erheben, wie zum Beispiel als erstgeborene Tochter des ewigen Vaters, Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes und Tempel der heiligsten Dreifaltigkeit, ebenfalls all ihre Gnaden, die diese Eigenschaften begleiten und noch mehr aller Tugenden, die sie geübt hatte. Alles, wer sie war und was sie hatte, hat ihren Sitz und ihren Ursprung in ihrem Herzen. Aber warum in ihrem Herzen, fragen wir. Weil eben der Ort ist, wo die Demut, die Reinheit und die Liebe Mariens gegenwärtig ist. Die Theologie des Herzens Mariens ebenso wie des heiligsten Herzens Jesu zeigen aber in der Vergangenheit schon verschiedene Schwierigkeiten auf. Am Ende des herzlosen Zweiten Weltkrieges 1944 schrieb Papst Pius XII. Für den 22. August das Fest des Herzens Mariens vor. Die Kalenderumgestaltung von 1969 durch Papst Paul VI. In Durchführung der Konzilsbeschlüsse gab dem Fest einen anderen Platz, und zwar am Samstag nach dem zweiten Sonntag nach Pfingsten. Das ist der Samstag nach dem Herz-Jesu-Fest, was wir gestern gefeiert, und Herz-Maria-Fest, was wir heute feiern. Das bedeutet schon auf Fatima hin. Denn die kleine Jacinta hat uns diese Botschaft hinterlassen. Es ist der Wille Gottes, dass neben dem Herzen Jesu auch das unbefleckte Herz Mariens verehrt werde. Die Herz-Maria-Andacht ist eigentlich biblischen Ursprungs, denn so sagt die Heilige Schrift, Maria bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen oder sie sann in ihrem Herzen darüber nach. Und dieses Herz wird von Simeon als durchbohrtes Herz angesprochen. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das Symbol des Herzens Mariens befindet sich aber ganz besondererweise seit den Erscheinungen in Fatima, sowohl in den Erscheinungen des Engels wie auch der Gottesmutter. Und das ist nun mein Hauptanliegen jetzt, hier das darzulegen. Der Engel hat bei seiner ersten Erscheinung den vier Kindern versichert, dass die heiligsten Herzen Jesu und Mariens auf ihr Flehen besonders achten. Schwester Lucia schreibt in ihren Erinnerungen, nachdem wir das Gebet, mein Gott, ich glaube an dich, ich bitte dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich und so weiter, dreimal wiederholt hatten, erhob sich der Engel und sagte, so sollt ihr beten. Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten. Dann in der zweiten Engelserscheinung, er beteuerte, dass die heiligsten Herzen Jesu und Mariens mit ihnen, mit den Kindern, große Pläne der Barmherzigkeit hätten. Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Marie haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. Und in der letzten hat sie der Engel eingeladen, die heiligste Dreifaltigkeit anzubeten. Dieses Gebet, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an, gehört zu den tiefsten Anbetungsgebeten, die wir überhaupt in der Kirche kennen. Der Engel bat sie, den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi in der Eucharistie zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, aufzuopfern. Der Lucia gab anschließend die Kommunion des Leibes Christi, Franziskus und Jacinta den Kelch mit dem Blut Jesu. Dann bat er sie, für die Bekehrung der Sünder zu beten und angeordnetes auf die Fürbitte der Verdienste des heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Maria. Wir sehen also, dass der Engel diese Kinder in die Gegenwart der heiligsten Herzen stellt. Beide Herzen stehen in einer strengen Einheit vor ihnen. Von ihnen spricht, die Gebete der Kleinen hören und die mit ihnen Pläne der Barmherzigkeit haben, und ihre Verdienste werden die Bekehrung der Sünder bewirken. In den Erscheinungen Mariens hat das unbefleckte Herz Mariens ebenfalls eine ganz, ganz große Bedeutung. In der ersten offenbart sich noch nicht in besonderer Weise. Dann erscheint Maria nur in einer Gebetshaltung. Sie hält ihre Hände gefaltet über die Brust und nur nachher, als sie öffnet, lässt einen geheimnisvollen Strahl ausstrahlen, lässt so ihr unbefleckes Herz gelten. Und sie spricht dann aus ihrem Herzen. Maria bezeichnet es aber nie als unbefleckes Herz. Ausdrücklich erscheint diese Anspielung an das unbefleckte Herz Maria nur erst in den folgenden Erscheinungen. In der zweiten Erscheinung, als unsere liebe Frau die Hände öffnete, offenbarte sie ihr ganzes Herz und brachte es durch drei Elemente zum Ausdruck. Als Gabe, als Offenbarung und als Sendung. Es war die Gabe einer besonderen Kenntnis des unbefleckten Herzens Maria und die Liebe zu ihr. Lucia, mein Sohn, an diesem hatte der Widerschein die Hauptbestimmung, in uns eine Kenntnis und eine besondere Liebe zum unbefleckten Herzen zu bewirken. Dann Offenbarung. Es war die Offenbarung des Herzens, umgeben von Dornen. Unsere liebe Frau zeigt ihr Herz als ein Sinnbild des Leidens. Vor der rechten Handfläche unserer lieben Frau befand sich ein Herz, umgeben von Dornen. Und in dieser Hinsicht beschreibt Lucia im Dokument über die ersten Sühnesamstage, dass die heiligste Jungfrau die Hand auf ihre Schulter legte und ein von Dornen umgebenes Herz zeigte, das sie in der anderen Hand hielt. Das Wichtigste dieser Erscheinung bestand aber in der Sendung, die Lucia erhalten hatte, damit das unbefleckte Herz Mariens bekannt und geliebt werde. So, du bleibst noch einige Zeit hier, so meinte die Jungfrau. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen dich mehr kennen und lieben lernen. Er möchte auf der Erde die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Wer sie annimmt, dem verspreche ich das Heil. Und die Seelen werden von Gott geliebt wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Die Seherkinder sind sehr begnadet mit der Kenntnis des Geheimnisses des unbefleckten Herzens Mariens. Es handelt sich um ein schmerzenvolles, von Dornen umgebenes Herz, als Sinnbild für die Leiden und Beleidigungen. Und Lucia bekommt die Sendung, die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens bekannt zu geben und lieben zu lehren, weil es für Gott angenehm und für das Heil der Seelen sehr entscheidend ist. In der dritten Erscheinung entdeckt das unbefleckte Herz Mariens den geheimnisvollen Plan Gottes für die Welt. Dieser Plan ist in ihrem Herzen verborgen. Es handelt sich um das sogenannte Geheimnis von Fatima, von der Mutter Gottes und von den Seherkindern immer so benannt, das verborgene Geheimnis im Herzen Mariens. Dieses Geheimnis besteht aus verschiedenen Elementen, die in ihren bestimmten Zeiten geoffenbart bekannt werden. Die Seherkinder haben die Hölle gesehen, wohin die armen Sünder kommen. Es wurde aber zur gleichen Zeit bekannt gegeben, dass, um es zu vermeiden, Gott will in der Welt die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens begründen. Und noch mehr. Unsere liebe Frau hat versprochen, vorgesehen, in der Zukunft wegen der Rettung der Seelen und wegen des Friedens wiederzukommen, um um die Weihe Russlands an ihr unbefleckten Herz und um die Sühnekommunion zu bitten. Hier stelle ich die Frage, was bedeutete eigentlich Russland, portugiesisch genannt Russia, in dieser Botschaft? Es geschah im Leben von Lucia und Jacinta zum ersten Mal, dass sie diesen Namen Russia hörten. Lucia kannte damals nur die Spanier. Sie hat aber verstanden, dass dieses Wort Russia, Russland, etwas Schlechtes und Verhängnisvolles für die Welt und für die Kirche bedeutete. Im Jahre 1917 und dann im Jahre 29, das Jahr, als in den Schriften von Lucia zum ersten Mal der Name Russland erschien, bedeutete dieses Wort im geografischen Bereich nur das alte Imperium der Zaren. Während des stalinistischen Terrors hat sich dieser Name in der Erinnerung Lucias in einen reinen symbolischen Namen des bösen Widerstandes gegen Gott und gegen die Kirche verwandelt. Das Wort Russland hatte keine geografische Nebenbedeutung, sondern nur eine moralische und religiöse Deutung. Russland bedeutete die herrliche und despotische Macht, die gegen das Reich Gottes, gegen seine Tätigkeit in der Welt und in der Kirche kämpfte, deutet auf das zeitliche Zusammentreffen der Erscheinungen von Fatima und der Geschehnisse der russischen Revolution. Hier nun der kritische Text dieser Erscheinung. Nachdem die Seherkinder die Hölle gesehen haben, so schreibt Lucia, erschrocken und wie um Hilfe bittend erhoben wir den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit zu uns sprach. Ihr habt nun die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg 1914 bis 18 geht seinem Ende entgegen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XI. Ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt seht durch ein unbekanntes Licht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er nun die Welt für ihre Missetaten mit Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen und um diese Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und um die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu bitten. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Krieg und Verfolgung der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden. In Portugal wird sich immer das Dogma des Glaubens erhalten bleiben. Davon sagt niemandem etwas, Francisco könnte es mitteilen. Lucia erzählt uns dies erst 24 Jahre später, nach dem Geschehen. Was im Jahre 1970 offenbart wurde, nach der Verordnung der Gottesmutter gehörte zum Geheimnis, dass die Kinder sorgfältig geheim halten mussten, dass sie niemandem erzählen durften. Lucia hatte aber bereits 1927 Erlaubnis bekommen, die zwei ersten Teile niederzuschreiben. Unsere liebe Frau hat bekannt gegeben, dass Gott vor allem das Heil der Seelen in ihre Hände gelegt hatte. Jacinta beteuerte das, als sie kurz vor ihrem Tode Lucia, das unbefleckte Herz Mariens, als Vermittlerin des Heiles und innige Mitarbeiterin Jesu erinnerte. So sagte sie: Es dauert nicht mehr lange, bis ich in den Himmel gehe. Du aber bleibst hier, um den Menschen zu sagen, dass Gott die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens in der Welt fest begründen wird. Wenn die Zeit gekommen ist, darüber zu sprechen, dann verbirg dich nicht. Sage es allen, dass Gott uns die Gnade durch das unbefleckte Herz Mariens schenkt, dass die Menschen sie erbitten müssen, dass das Herz Jesu will, dass an seiner Seite auch das Herz unserer himmlischen Mutter verehrt wird. Und man soll den Frieden von unserer himmlischen Mutter erbitten, da Gott ihn ihr anvertraut hat. Als Papst Pius XII. Am 13. Mai 1942 sein silbernes Bischofsjubiläum feierte, wurde nämlich am 13. Mai 1917 zum Bischof geweiht, hat seine Weihe mit der ersten Erscheinung von Fatima in Beziehung gebracht und gab ihr eine apokalyptische Deutung. Er sagte: Jener Tag, der 13. Mai 1917, fantastisch in unserem Leben, vielleicht in den geheimen Bestimmungen der Vorsehung und ohne dass wir es ahnen durften, hat einen noch fantastischeren Tag vorbereitet, an dem der Herr auf unsere Schultern die Sorge der Universalkirche legen wollte. Doch zur selben Stunde auf den Bergen Fatimas zeigte sich in ihrer ersten Erscheinung die weiße Königin des Heiligen Rosenkranzes. Als ob die gütigste Mutter deuten wollte, dass heftige Zeiten in unserem Pontifikat kommen werden, die vielleicht die größte Krise der Weltgeschichte hervorrufen und dass sie uns, die große Siegerin in allen Schlachten Gottes, immer schützen, umringen und mit ihrer mütterlichen und wachsamen Anwesenheit begleiten will. Man kann die große Bedeutung sehen, die dem unbefleckten Herzen Mariens im Plan der Vorsehung in den Erscheinungen Mariens in Fatima zusteht, betrifft aber auch den obersten Hirten der Kirche und es wird von ihm eine bedeutsame und schwere Tat erbeten, dass er Russland dem unbefleckten Herzen Mariens weihe. Und damit wird eine Zeit des Friedens für die Welt verbunden. Es scheint, dass der Pontifex Maximum selbst, Papst Pius XII., sich dazu hineinbezogen fühlte. Am 10. Dezember 1925 wurde die Offenbarung von Fatima mit einer weiteren Erscheinung Mariens an Lucia vervollständigt. Sie erschien mit einem Kind und die heilige Jungfrau legte ihre Hand auf den Schulter Lucias und zeigte in der anderen Hand ein von Dornen umgebenes Herz. Das Kind bedauerte den Zustand des mit Dornen umgebenen Herzens und dass die Leute mit ihm kein Mitleid haben und keine Wiedergutmachung tun, denn niemand da ist, um die Dornen herauszureißen. Die Gottesmutter wiederholt, was das Kind sagte und erklärt. dass dieses geschieht durch die Lästerungen und Undankbarkeiten. Denn die undankbaren Menschen fluchen ununterbrochen gegen ihr Herz. Und die heiligste Jungfrau bittet als Notlösung, dass wenigstens die Lucia sie tröste und gibt ihr die Sendung, sie soll die Andacht der ersten Samstage als Sühne verbreiten. Wer annimmt, verspricht Maria die notwendige Hilfe für das Heil. Am 13. Juni 1929 in der Nacht, zwischen 11 und 12 Uhr, kniete Lucia in der Klosterkirche in Tuy, um die Gebete des Engels zu verrichten und die Beschreibung dieser neuen Vision der heiligsten Dreifaltigkeit und des unbefleckten Herzens Mariens erhielten wir vom Pater Gonsalves, vom Beichtvater Lucias. Es wird so beschrieben. Plötzlich erhellte sich die ganze Kapelle durch ein übernatürliches Licht und auf dem Altar erschien ein Kreuz aus Licht, das bis zur Decke reichte. In einem klareren Licht sah Lucia im oberen Teil des Kreuzes das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen, über der Brust eine Taube, ebenfalls aus Licht, und an das Kreuz genagelt den Körper eines anderen Menschen. Ein wenig unterhalb der Teile, in der Luft schwebend, sah man den Kelch und eine große Hostia, auf die einige Tropfen Blut fielen, die vom Angesicht des Gekreuzigten und aus einer Brustwunde herabfielen. Von der Hostie herabgleitend fielen diese Tropfen in den Kelch. Und unter dem rechten Arm des Kreuzes stand unsere liebe Frau, es war unsere liebe Frau von Fatima mit ihrem Herzen, in der linken Hand ohne Schwert und Rosen, jedoch mit einer Dornenkrone und Flammen. Unter dem linken Arm des Kreuzes bildete sich einige große Buchstaben, die auf dem Altar zuliefen, gleichsam als wären sie aus einem kristallklaren Wasser, die Worte Gnade und Barmherzigkeit. Ich verstand, so schreibt Lucia, dass mir das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit gezeigt worden war und empfing Erleuchtungen über dieses Geheimnis, das zu verbergen mir nicht gestattet ist. Anschließend sagte mir unsere liebe Frau, es ist nun der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russland an mein unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten. So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen werden, so dass ich um Sühne bitte. Opfere dich in dieser Meinung und bete. Ich berichtete das meinem Beichtvater, der mir auftrug, niederzuschreiben, was unsere liebe Frau wünschte. Viel später beklagte sich unsere liebe Frau mittels einer intimen Mitteilung. Wollten Sie meiner Bitte kein Gehör schenken? Wie der König von Frankreich werden Sie bereuen, aber es wird zu spät sein. Russland will seine Irrlehren über die Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen und der Heilige Vater wird zu leiden haben. Weil die Bitte nicht erfüllt wurde, mussten wir, liebe Zuhörer, Kriege über uns ergehen lassen, haben die Irrlehren von Russland auf unserem Leib erfahren, es mussten viele Gerechten sterben, auch unser Heiliger Vater ist wie ein Toter zu Füßen des Kreuzes gefallen, wo Maria sein Leben doch beschützt hatte. Er hat dann alles getan, was Maria verlangte, und Russland mit allen Bischöfen zusammen dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Wir mögen aus unserer Zeit und aus der Zeit anderer Völker lernen, denn Gottes Bestimmungen und Sendungen sind unwiderruflich. Ein Beispiel dazu: im Jahre 1696, ein Jahr vor ihrem Tod, versuchte auch die heilige Margareta Maria Alacoque mit verschiedenen Mitteln und Initiativen dem Sonnenkönig Ludwig IV. Von Frankreich eine Botschaft mit vier Bitten des heiligsten Herzens Jesu zukommen zu lassen. Und zwar die königlichen Fahnen mit dem heiligsten Herzen Jesu zu versehen, eine Kirche zu seiner Ehre zu errichten, wo er die Huldigungen seines Hofstaates entgegennehmen sollte. Der König sollte sich dem heiligsten Herzen Jesu weihen. Er sollte seine Autorität gegenüber dem Heiligen Stuhl dafür einsetzen, eine heilige Messe zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu zu erwirken. Doch nichts gelang. Es schien geradezu, wie wenn der König nicht einmal von dieser Botschaft erfuhr. Erst ein Jahr später wollte die königliche Familie im Bereich des Möglichen die Botschaft erfüllen. Ludwig XVI. Fasste im Jahre 1792 den Vorsatz, sich dem Herzen Jesu zu weihen, aber er tat es erst, als er sich bereits im Gefängnis befand, und versprach alle von der heiligen Margareta Maria Alacoque mitgeteilten Bitten nach seiner Freilassung zu erfüllen. Doch für die göttliche Vorsehung war es schon zu spät. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig VI. Durch die Guillotine hingerichtet. Diese letzte Erscheinung der Gottesmutter, worauf ich zurückkomme in Tui, bringt die Vollendung und die Zusammenfassung aller früheren Erscheinungen hervor, inbegriffen auch die Erscheinungen des Engels. Lucia begegnet mit drei Themen: die heiligste Dreifaltigkeit, die Eucharistie und das Herz Mariae. Das Dreifaltigkeitsthema offenbart sich durch das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen, über der Brust einer Taube, ebenfalls aus Licht, und an das Kreuz genagelt der Körper eines anderen Menschen. Das Thema der Eucharistie entspringt vom Gesicht des Gekreuzigten und von seiner Seitenwunde. Von dort kommen die Bluttröpfchen, die dann über die Hostie in den Kelch fallen. Und das Thema des Herzens Mariae zeigt weder Schwert noch Rosen, sondern ist mit Dornen und Feuerflammen umgeben. Diese Symbole werden durch große Buchstaben interpretiert, die gleichsam, als wären sie aus kristallklarem Wasser, und zeigen die Worte Gnade und Barmherzigkeit. Die drei Themen sind durch diese Worte uniert und gleichzeitig interpretiert. Sie sind die Schlüssel unserer Erlösung. Gleich danach, unsere liebe Frau sagt zu Lucia, dass der Augenblick gekommen sei und der Heilige Vater soll mit allen Bischöfen zusammen Russland dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Das Ereignis vom 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz und dass er wenige Tage später in Gemelli-Spital vom dritten Teil des Geheimnisses von Fatima Kenntnis erhielt, wandelten Johannes Paul II. in der überzeugtesten und eifrigsten Verwirklicher der Fatima-Botschaft um. Als er die Bischöfe der ganzen Welt eingeladen hatte, dass in Verbindung mit ihm die Welt mit besonderer Erwähnung Russlands, dem unbefleckten Herzen Marias feiern, und als er im Namen der Kirche begann, an den ersten Samstagen jedes Monats den Rosenkranz zu beten, den Johannes Paul II. Persönlich vorbeten wollte, erfüllte er, was unsere liebe Frau schon am 13. Juli 1917 angekündigt und später erbeten hatte. Die Botschaft von Fatima verkündet, dass von der Erfüllung dieser Wünsche die Bekehrung Russlands, der Friede in der Welt und der Triumph des unbefleckten Herzens abhängen. Es ist eine große Gnade, liebe Zuhörer, in der Zeit gelebt zu haben, in der uns Johannes Paul II. Gegeben wurde und miterlebt zu haben, was er für die Herz-Marie-Verehrung getan hat. Durch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, er als Oberhirte, verbunden mit dem Episkopat des Erdkreises, wie bei Jesus wollte, dass die Nachfolger der Apostel mit dem Nachfolger Petri verbunden seien, hat er die bewusste Zugehörigkeit an das unbefleckte Herz Mariens auf alle Völker des Erdkreises ausgebreitet. Wenn die erste Witwe angekommen ist, der Augenblick, mit der sich die heilige Jungfrau am 13. Juni 1929 an ihn als Papst wandte, der zweite Auftrag ist an die ganze Kirche ergangen. Bei der Erfüllung der zweiten Bitte steht ebenfalls Johannes Paul II. Vor uns. Er machte den Anfang und zeigt der ganzen Kirche sein gutes Beispiel. Die heiligste Jungfrau sagte am 13. Juni zu Lucia, Jacinto Francisco werde ich in Kürze in den Himmel mitnehmen. Doch du musst noch etwas länger hier bleiben. Jesus will sich deiner bedienen, um mich bekannt geliebt zu machen. Er will in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wer sie annimmt, dem verspreche ich das Heil. Und die Seelen werden von Gott beliebt sein wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Am 10. Dezember war es Jesus selber, der Lucia gebeten hatte, habe Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen ständig durchbohren, ohne dass jemand eine Sühne abmachen würde, um sie herauszuziehen. Dann sagte die heilige Jungfrau, meine Tochter, sieh mein Herz umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch ihre Lästerungen und Undankbarkeiten ständig durchbohren. Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten und teile mit, dass ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser Seelen notwendig sind, beizustehen, die 5 Monate jeweils am ersten Samstag beichten, die Heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten, in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten. Es ist providenziell, dass der Heilige Vater Johannes Paul II. Am ersten Samstag im April gestorben ist. Er war begleitet von einer Menschenmenge auf dem Petersplatz, die den Rosenkranz mit ihm betete und beim letzten Amen seine Seele durch die Hände Mariens dem himmlischen Vater übergab. Für uns Christen bleibt dieses Ereignis wie das Testament von Johannes Paul II. Für Fatima, das er mit seinem Tod unterschrieb. durch die Praxis der ersten Samstage, die unsere liebe Frau verlangt, erlangen wir das ewige Reich für uns selbst. Mit uns oder uns, früher oder später, wie uns Gott versprochen hat, auch der Friede in die Welt kommen wird und der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens.
Pater Condor,
ja?
Vielen Dank für diesen Vortrag, vielen Dank für diese Gedanken und Erläuterungen. Thema unserer heutigen Spiritualitätssendung ist Marianische Spiritualität, das Herz-Marie-Fest, das wir heute feiern. Pater Condor ist Pilgerseelsorger in Fatima und Postulator für die Heiligsprechung von den zwei Seherkindern Francesco und Jacinta in Fatima. Und ich sehe, das Telefon blinkt schon. Wir wollen gleich sehen, wer sich hinter diesem Anruf verbirgt. Grüß Gott, wir begrüßen Sie direkt auf Sendung. Wer ist dort?
Ja, ich heiße Schneider in Bad Honnef.
Grüß Gott, Frau Schneider.
Ich wüsste gerne noch einmal von Pater Condor die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um diesen Herz-Marie-Sühne-Samstag zu halten. Also Beichte und Kommunion und Rosenkranz und das Weitere weiß ich nicht mehr.
Pater Condor?
Und die Betrachtung von 15 Minuten über die Rosenkranzgeheimnisse, aber dann das Wichtigste, mit der Absicht, dem unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten.
Ja.
Also das sind die vier Bedingungen. Wenn man nicht an dem Tage beichten kann, kann man eine Woche früher oder später, aber mit der Absicht, um die Heilige Kommunion zu empfangen und diesen, also 5 Geheimnisse des Rosenkranzes beten und 15 Minuten zu betrachten.
Dann noch zusätzlich zu dem betrachtenden Rosenkranzgebet, diese 15 Minuten
ja.
über diese bereits gebeteten Geheimnisse
ja.
betrachten. Oder
man kann herausnehmen aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, irgendein Geheimnis oder welche Geheimnisse, wie zum Beispiel die Verkündigung des Engels oder die Leidens Jesu auf dem Kreuzweg und so weiter. Also über dieses Thema des Heiligen Rosenkranzes.
Also es reicht auch ein Geheimnis zu betrachten,
reicht
wenn ich das.
Doch, ja.
Ja. Gut, dann habe ich verstanden. Ganz herzlichen Dank für Ihren sehr guten Vortrag.
Ja.
Danke.
Danke, Frau Schneider, für Ihren Anruf. Gottes Segen.
Ja, danke. Auf Wiederhören.
Aus München begrüßen wir nun in dieser Runde Frau Poller. Grüß Gott, Frau Poller.
Grüß Gott, Herr Fröhlich, grüß Gott, Herr Pater. Ich
ja.
hätte bitte eine Frage. Welches Wunder war das, von dem Sie am Anfang gesprochen haben, das auf die Fürbitte von Francesco und Jacinta gewirkt wurde?
Ja, das läuft schon in Rom bei der ärztlichen Kommission der Kongregation. Es heißt, ein Kind wurde mit 6, wurde festgestellt, seine Zuckerkrankheit am 36. Tag nach seiner Geburt, war schon praktisch bewusstlos. Und von der Zeit ab hat das Kind das Insulinbedarf bekommen. Und ein ganzes Jahr hindurch musste damit leben, mit einem automatischen Apparat. Die Mutter, es handelt sich um ein portugiesisches Kind, das in der Schweiz geboren wurde, brachte also das Kind zur Taufe nach Portugal und haben gehört, gerade in dem Jahr 1999, schon auf die Fürbitte der Seherkinder, wurde ein Wunder anerkannt für die Sehschwächung. Und zwar, eine ältere Frau wurde von einer 22-jährigen Lähmung geheilt, unerwartet und vollständig. Auf jeden Fall, da dachten die Familienangehörigen, wenn die Kinder helfen konnten, bei einer alten Frau, warum sollten sie nicht helfen? Bei einem kleinen Kind, kein halbes Jahr. Und da haben sie da die Kinder bestürmt. Die Eltern sind dann mit dem Kind in die Schweiz zurückgekehrt. Aber die Mutter konnte der Sehschwächung vor dem Fernsehgerät und mit seiner Schwiegermutter beistehen, denn die Schwiegermutter wollte das erste Jahr des Kindes, 16. Mai 2000, mit dem Kind feiern, wenn er krank ist. Und vor diesem Fernsehgerät geschah, weil die Mutter das schlafende Kind dorthin brachte, mit Beten und mit Weinen sicher, mit innerer Bewegung, und hat sogar das Kind an das Fernsehgerät angelehnt, wo der Heilige Vater gerade die Seelschwächung vornahm. Und das war dann anschließend, was passierte. Das Gerät hat total andere Werte gezeigt, ist damit zu den Ärzten gelaufen. Die haben gemerkt, das Kind braucht kein Insulin mehr. Und diese, sagen wir, Heilung dauert seit Jahren jetzt an. Und das liegt in Rom. Wenn wir das als Wunder anerkannt bekommen, auf die Fürbitte der Seelkinder, denn sie wurden ja mächtig angerufen, ja, dann können wir in Kürze mit der Heilsprechung rechnen.
Ah ja. Also jedenfalls danke, Herr Gott, und danke Ihnen auch und alles Gute.
Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Dankeschön, Frau Poller, für Ihren Anruf aus München. Pater Kondor, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Frage oder eine ja, Anregung, die
vielleicht mein Gedanke ist es. Wir haben ja gehört, die Bitte der Gottesmutter ist ergangen um die Weihe Russlands im Jahre 1929. Pius XII., haben wir gehört, versuchte sogar die Weihe zu vollziehen inmitten des tobenden Weltkrieges, aber hatte nicht bei sich die, sagen wir, die Bischöfe, die dazu gehörten. Paul VI. Ebenfalls hat versucht, er hat aber nur die Weihe von Pius XII. Erneuert. Das heißt, er hat die Weihe vor den Bischöfen erneuert, aber nicht mit den Bischöfen die Weihe vollzogen. Johannes Paul II. Kam 1982 nach Fatima. Der hat natürlich dann die Botschaft von Fatima studiert und wollte auch sofort an dem 13. Mai 1982 die Weihe vollziehen. In der Frühe war ich mit Schwester Lucia zusammen, wo sie zum Papst kam, habe ich sie dorthin geführt und habe ich Schwester Lucia informiert. Das wird auch jetzt nicht geschehen, denn die Bischöfe wurden nicht eingeladen. Und das hat sie mir anschließend bezeugt, dass sie den Papst darauf aufmerksam gemacht hat. So hat der Papst zwei Jahre später alle Bischöfe eingeladen, die Madonna nach Rom kommen lassen und dort mit allen Bischöfen die gültige Weihe vollzogen. Darauf kam der Umbruch, sagte mir die Lucia, schauen Sie nach Osten, dort kommt die Antwort, und kam die Antwort von der Bekehrung Russlands. Mein Gedanke ist noch dabei. Überall eine große Verspätung. Und die ersten Sühnesamstage, die wurden schon gefordert von der Mutter Gottes 1925. Wie stehen wir heute in der Kirche mit den Sühnesamstagen, sagen wir, um Marias unbefleckes Herz zu sühnen? Selbst das ganze Leben von Lucia, ihre Gefährten sind gestorben mit 10 und 11 unvollendeten Jahren. Sie musste bis fast 98 Jahre leben, was sie nie vorgestellt hatte. Es scheint mir irgendwie, als ob hier bei der Erfüllung der Botschaft immerhin große Verspätung wäre. Es ist nämlich eine ernste Stunde. Wir müssen endlich auf die Bitte der Mutter Gottes hören. Johannes Paul II. Hat uns das gute Beispiel sofort gegeben, wo er das erfahren hatte, und hat von dem Tag ab, am ersten Samstag den Rosenkranz er persönlich durch Radio Fatima vorgebetet. Also jetzt wartet dieses Beispiel und der Ruf Mariens auf unsere Antwort.
Vielen Dank, Pater Kondor. Ich hoffe jetzt, dass auch viele Priester zugehört haben, dass viele Gläubigen auch zugehört haben, die diesen Vorschlag, die diesen Aufruf aufgreifen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute an diesem Gedenktag des unbefleckten Herzens Mariens. Und zum Abschluss der Sendung, Pater Kondor, bitte ich Sie noch um Ihren Segen und auch um Ihr Gebet für jeden von uns, für unseren Radiosender, für all unsere Sorgen und für ja die Bekehrung der Welt in Fatima. Pater Kondor.
Auf jeden Fall, heute habe ich bereits die Heilige Messe gefeiert und habe ich mit eingeschlossen alle Zuhörer an der Ort, wo die Mutter Gottes diesen Wunsch ausgesprochen hatte, damit sie auch eifrig dazu greifen, Marias unbefleckte Herz zu sühnen. Und jetzt möchte ich den Segen geben auf die Fürsprechende der allersegnenden Jungfrau Maria und der vor allem bei den Seherkindern, die bereits mit ihr und sogar, denke ich auch, mit Lucia beim Gott sind und bei Maria. Möge euch segnen der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen Dank, Pater Kondor, und Ihnen noch einen gesegneten Tag.